aus Hamburg.
Und Siegen.
Und herzlich willkommen zu unserem Podcast für die Bauindustrie. Zukunft bauen. Dem Zukunftspodcast für alle, die sich für die Zukunft von Bauen und Leben interessieren. Wir sind
Martin
und Christian. Und wir werfen in diesem Podcast einen Blick auf die Zukunftsentwicklungen von Branche, Technologie und Lebenswelt. Es wird dabei um die Veränderung der Baubranche gehen und darum, was dies für uns und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Ja, in der heutigen Folge Professor Heiko Fuchs von Kapellmann, einer der führenden Anwälte und Köpfe für Baurecht und Architektenrecht in Deutschland. Wir haben gerade festgestellt, vor 5 Jahren, Herr Professor Fuchs, waren wir schon mal hier miteinander im Austausch. Wir haben festgestellt, es ist schon 5 Jahre her. Und umso schöner, dass wir gemeinschaftlich heute mal ein kleines Update fahren können zur Frage, wie bauen wir denn heute? Und zwar nicht technisch, sondern rechtlich. Wie sind denn die Rahmenbedingungen, in denen wir uns heute bewegen? Herzlich willkommen.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, von meiner Seite auch herzlich willkommen. Nach doch längerer Zeit, als wir gedacht haben, wir waren alle ein bisschen überrascht und haben es näher eingeschätzt. Ich freue mich aufs Gespräch und die Themen, die wir heute besprechen.
Also ich steige gleich mal ein. Vielleicht holen wir mit dem Satz auch nochmal diejenigen ab, die jetzt vor 5 Jahren die Folge noch nicht gehört haben, aber vielleicht bei der Gelegenheit dann mal reinhören können. Es fiel damals das Wort, Herr Professor Fuchs, Bauvergnügen. Wir brauchen wieder Bauvergnügen, damit wir Bauen als gemeinsame, sinnvolle und lösungsorientierte Aufgabe verstehen und damit alle am Bau Beteiligten auch positiv sozusagen in das Thema reinholen. Was hat Sie seit unserem letzten Gespräch dort beschäftigt? Was hat sich hoffentlich positiv verändert? Und was treibt Sie mit der Kanzlei im Moment aktuell besonders um?
Ja, also ganz konkret verändert hat sich natürlich, dass wir jetzt viele IPA-Projekte am Markt sehen, die weit über den Pilotcharakter hinaus gegangen sind. Wir betreuen aktuell laufend 7 Stück, die schon am Markt sind, und ich darf nicht sagen, wie viele, einige, die im Prinzip noch in der Findungsphase sind, also in der Konzeptionsphase, die auf den Markt drängen. Also das heißt, das ist für uns schon ein sehr großes und wichtiges Thema geworden. Und das Thema Bauvergnügen, also der Hashtag, den wir damals so aus der Hüfte für eine Veranstaltung mal uns ausgedacht hatten, der ist aber immer noch top aktuell, weil der es gut beschreibt. Also wenn mich jemand fragt, warum sollte ich mich der integrierten Projektabwicklung, also IPA, widmen, ist es schneller, kostet es weniger oder so, ne? Dann sage ich mal, das können Effekte sein, aber der eigentliche Effekt, der im Kern da ist, es ist eine andere Haltung, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander Projekte abwickeln. Es führt dazu, dass Leute wieder Spaß haben, eine technische Lösung zu erarbeiten, gemeinsam ein Projekt zum erfolgreichen Abschluss zu bringen. Und der Effekt, dass es dann günstiger wird und schneller fertig ist, der tritt dann quasi automatisch mit ein, aber das ist mehr ein Beifang. Also im Kern geht es um Bauvergnügen, immer noch.
Also könnten wir sagen, vor allem jetzt ein paar Jahre später, ist das Thema IPA nicht mehr im Buzzword-Kontext, sondern schon neue Realität oder vielleicht auf dem Sprung von Trend zu neuer Realität?
Wie ist das da auf jeden Ordnung? Fall. Also ich meine, wenn sich schon der Bundesrechnungshof in einem Sonderbericht damit beschäftigt, dann ist es angekommen im Markt. Es ist halt so, die IPA in der Reihenform mit allen 8 Charakteristika, die das IPA-Zentrum ja aufgestellt hat, braucht eine gewisse Komplexität des Projektes und eine gewisse Projektgröße. Also nur mal als Beispiel, ein wichtiges Element ist ja die Co-Location, wo alle direkt nach Vertragsschluss gemeinsam planen und auch nachher das Projekt steuern vor Ort an, ich sag mal, 3 Tagen die Woche. Das machen sie nicht für ein 10-Millionen-Euro-Projekt. Dafür fährt keiner quer durch Deutschland jede Woche und setzt sich dann die Co-Locations zusammen. Da braucht man eine gewisse Größe und man braucht auch Komplexität. Ich sag mal, Geschosswohnungsbau, WDVS-Fassade und Kunststofffenster, da wird sich eine Allianz fragen, okay, was soll ich hier optimieren? Ja, also ich brauche eine gewisse technische Komplexität, Bauen im Bestand, also viel Risiko, komplexe Baugrundsachen, also Spezialtiefbauanteil oder sowas, ne? Verkehrsinfrastruktur, Tunnel, sowas eignet sich hervorragend. Viele Stakeholder, ne? Also wo ich irgendwie ganz, ganz viele Leute mitnehmen muss. Also das sind alles so Themen, die ein IPA, also die ein Projekt IPA-fähig machen, aber die brauche ich halt auch. Und deswegen wird das nie ein Massenprodukt werden, sondern immer für ausgewählte Projekte.
Das sind die Kriterien oder einige der Kriterien. Sehen wir das im Markt im Moment schon? Also das wäre sozusagen die Voraussetzung, so müsste es sein. Es laufen Projekte, die diesen Charakter haben, schon so ab? Und wenn ja, zu welchem Anteil?
Ja, absolut. Also fast alle IPA-Projekte, die ich kenne, sind entweder, also sind komplex und großvolumig. Also es gibt relativ wenig kleine. Und ich glaube, die Erfahrungen mit kleinen sind auch, man betreibt sehr viel Aufwand für verhältnismäßig wenig Output, ne, im Vergleich eben zur Projektsumme. Was wir viel mehr diskutieren müssen und auch aktuell diskutieren ist, wie kann ich einzelne Elemente von IPA für ein konventionelles Projekt fruchtbar machen? Also in der VBB steht nirgendwo drin, dass ich mich beschimpfen muss. Ja, also ich kann konstruktiv nett miteinander umgehen, auch konventionell. Ich kann Lean-Management-Methoden etablieren in konventionellen Projekten. Ich kann mit BIM arbeiten. Also ich kann ja unheimlich viele Sachen, die bei IPA quasi unverzichtbar sind, kann mich auch transportieren in einzelne Projekte. Das geht aber nicht durchgehend. Also nehmen wir beispielsweise das Prinzip der Selbstkostenerstattung. Bei IPA sage ich ja, als Auftraggeber den Planern und Ausführenden zu, ihr kriegt alle Kosten erstattet, bis das Projekt fertig ist. Ja? Ja. Egal, ob innerhalb der Zielkosten oder nicht. Ihr macht also hier keinen Verlust. Das kann ich natürlich nur in einem eingebunden in eine komplexe Anreizstruktur machen mit Bonus-Malus-Regelung. Das kann ich nicht einfach in einem konventionellen Projekt versprechen als Auftraggeber. Ne? Und so gibt es Elemente, die lassen sich übertragen und andere, die gehen einfach nur bei IPA.
Ja, Christian, das ist ja auch das, was ich dir auch schon mal gesagt habe. Wir werden nicht überall IPA in Reihenform, auch mit komplexen Projektaufsätzen machen, aber ein großer Anteil von IPA ist ja auch, sag ich mal, gute Kinderstube angewendet im Beruf. Ja? Und ich glaube, das kann der ein oder andere von IPA auch auf Standardprojekte übertragen. Also ich glaube, da vertut sich auch keiner was.
Also für mich ist da immer noch die Frage, wie kriegen wir eben diese guten Ansätze tatsächlich in die Breite, dass es irgendwo ein Standard wird, also mehr vom IPA-Standard, wenn man so will, dann eben auch in den anderen Projekten. Sehen Sie da einen gewissen Zug praktisch aus der Branche oder ist es doch eher beratungsintensiv für Sie, dass Sie Mandanten sagen müssen, denkt doch mal drüber nach, da andere Wege zu gehen, es gibt da andere Möglichkeiten?
Naja, es gibt Druck von, ich glaube, insbesondere der jüngeren Generation, vor allen Dingen der Bauingenieure, die sagen, die in Projekte kommen und sagen, wir haben überhaupt keinen Spaß daran, jetzt sofort eine Behinderungsanzeige rauszuschicken und uns mit dem Bauern zu kloppen, sondern wir wollen eigentlich eine technische Lösung erarbeiten. Ja, also dieses alte Geschäftsmodell schon ablehnen. Ich glaube, das merken alle, auch Planungsbüros, Bauunternehmen, aber auch Bauherren. Umgekehrt ist es aber auch so, IPA wird im Moment sehr viel von der öffentlichen Hand durchgeführt. Da kommen wir vielleicht ja gleich nochmal zu. Und bei der öffentlichen Hand stelle ich immer so das Phänomen fest, wenn Sie in konventionellen Projekten 2-3 Zentimeter vom üblichen Weg abweichen wollen, dann ernten Sie nur Widerstände. Und das wird abgelehnt und auf keinen Fall. Und das haben wir ja noch nie gemacht. Und wo kommen wir denn da hin und was passiert denn da? Wenn Sie aber mit sagen, wir machen IPA und wir räumen jetzt das Feld mal komplett ab und denken mal neu, dann ist viel mehr möglich. Ja, und das ist im Moment das, wo ich so sage, Vorsicht vor zu viel Euphorie, Einzelelemente zu übertragen, insbesondere bei der öffentlichen Hand, weil sich das einfach nicht so gut verkaufen lässt.
Das heißt, es ist auch eine Kulturfrage am Ende. Ja? Wie kriegen wir sozusagen ein anderes Mindset auch in andere Projekte hinein? Wenn die überwiegende Kultur eher, ich sag mal, die nachtragsgetriebene Behinderungsanzeigenkultur ist oder so, ja, dann ist es schwer, positive Elemente dort als kleine Inseln zu etablieren. Kann man das?
Genau, also es ist ausschließlich eine Kulturfrage und bei IPA habe ich halt den Riesenvorteil, dass die Leitplanken erstmal so gesetzt werden, dass ich wirklich auch Anreize habe, mich kooperativ zu verhalten. Das ist ganz interessant, das schließt bei mir so einen Kreis. Ich habe vor 25 Jahren ungefähr promoviert zum Thema Kooperationspflichten der Bauvertragsparteien und damals hat Barbara Dauner-Lied, meine Doktormutter, gesagt, das ist ja alles schön, aber wenn die Leute das nicht wissen und vor allem nicht wissen, was passiert denn, wenn ich nicht kooperiere, dann wird das doch in der Praxis auch nicht passieren. Und das konnte ich damals auch nicht beantworten. in der mündlichen Prüfung so habe gesagt, ja, stimmt. Und jetzt durch IPA schließt sich der Kreis. Jetzt auf einmal sehe ich ein System, wo man kooperativ sein darf, wo man auch transparent sein darf. Aber es ist immer noch ein großer Angang, auch bei IPA. Also ich habe es jetzt gerade erst erlebt in der Diskussion mit einem TGA-Ausführungsfirma, wo mir der Projektleiter gesagt hat, ach IPA, wissen Sie, da kann ich so schlecht meine Kickbacks und meine Boni verstecken bei den Lieferanten. Das ist sehr aufwendig, die zu verstecken. Wo ich dann denke, oh Gott, ja, falsch an dieser Aussage. Aber das ist halt ja. Die alte Welt. Ne? So kommen die Leute halt da rein und das ist auch eine Herausforderung für
IPA. Ja, man hat das Gegeneinander bauen optimiert. Ja, und mit einem Mal muss man es miteinander bauen optimieren. Das ist natürlich ein Geschäftsmodellwechsel, der ist anstrengend.
Ja, ich sage das mal so aus Hochschulsicht auch. In der Ausbildung der Bauingenieure machen wir es, glaube ich, flächendeckend in Deutschland auch noch so, dass wir so Themen wie IPA, Lean eher so in den hinteren Studienphasen beibringen, meistens auch vertiefend so im Master. Und was machen wir? Wir bringen den im Bachelor, rüsten wir die komplett auf mit allen Waffen, die die VOB so bietet, von der Behinderungsanzeige über das Bedenkenschreiben bis die Mängelanzeige, sagen denen, wer schreibt, der bleibt und. Und dann auf einmal sagen wir denen, ihr könnt aber auch kooperativ, und das nennen wir dann IPA und Lean. Also das ist ja selbst in der Ausbildung fahren wir ja dann noch mehr als zweigleisig, ja, eher zwei Drittel konfrontativ und wenn es gut läuft, ein Drittel kooperativ. Also selbst die Leute, die jetzt nachrücken, müssen ja erst auch mal wieder überzeugt werden, okay, ich habe da mehrere Semester gelernt, wie ich den Vertrag, ich sage es jetzt mal negativ gemeint, ausnutze, ja, wie ich Fehler in der Ausschreibung ausnutze und. Und wie ich am besten Nachtragspotenzial erkenne. Und dann auf einmal heißt es, ja, wir haben aber jetzt eine andere Welt. Also das ist auch für die Leute, glaube ich, gar nicht so einfach. Und wenn du dann auch noch jemand bist, der das schon 20 Jahre geübt hat, wie du gerade sagst, ja, gegeneinander bauen, perfektioniert, dann ist das einfach auch eine Sache, glaube ich, die auch ein bisschen Zeit und auch vor allen Dingen positive Erfahrungen braucht. Und da muss man natürlich solche Leute, die sagen, ich muss irgendwo noch was verstecken, die müsste ich natürlich idealerweise versuchen, aus so Projekten dann auch rauszuhalten, weil die natürlich bei den anderen sagen, siehst du, habe ich doch gewusst, da wird man nur über den Tisch gezogen. Also eigentlich müssen die Leute ja auch positive Erfahrungen haben, Aha-Momente, hey, man kann dem anderen vertrauen. Und wenn das Vertrauen natürlich in dem ersten IPA-Projekt direkt missbraucht wird.
Mathe, also ich würde sagen, in der Hochschule den Boxring für die mündlichen Prüfungen abschaffen, dann schaffst du schon mal eine andere Kultur. Ja. Also nein, aber Spaß beiseite, das ist natürlich richtig, es fängt irgendwo an und es ist eine Kultursache. Für mich an der Frage tatsächlich, was sind da tatsächlich die Hürden, wenn man jetzt in die Praxis schaut, Herr Professor Fuchs, woran hängt es im Moment, dass wir da diesen Dreh hinkriegen? Wir haben jetzt ja auch über ein paar weiche Faktoren gesprochen, es ist schöner miteinander zu bauen und dann kommen diejenigen, die sagen, ja, aber wir müssen ja auch Geld verdienen, das ist im Bauen eh nicht so ganz einfach und wenn wir jetzt auch noch alles offenlegen sollen und miteinander alles teilen sollen, dann wird das eben schwierig, das sehe ich nicht so, wie das funktionieren kann. Was entgegnen wir denen?
Ja, also sagen wir mal, ich diskutiere das Vergütungsmodell im Moment natürlich sehr oft mit der Bauindustrie und der Bauwirtschaft und man hört immer die gleichen Argumente, die auch eine gewisse Berechtigung haben. Das eine ist eben dieses Thema Nachunternehmergewinne. Also ich muss ja gucken, wo ich bleibe. Also über die Vergabegewinne mache ich mir halt das Projekt schön und über Nachträge. Und man muss denen halt antworten, das ist bei IPA auch so, das ist genauso gewollt, es ist nur transparent eben. Ne? Jeder sieht's, aber natürlich kannst du Gewinne machen. Und das bedeutet auch, wenn ich im IPA-Vergabeverfahren nach meinem Gewinnzuschlag gefragt werde, dann muss ich halt auch den Mut haben, den Gewinn einzutragen, den ich wirklich realisieren möchte, planmäßig, und nicht die, was weiß ich, 2%, die ich sonst ins EFB-Preisblatt eintragen würde, konventionell. Ne? So, und da gehören eben Vergabegewinne, die ich planmäßig machen will und so weiter, gehören da rein und sollen ausgewiesen werden. Ich möchte als Bauherr, dass Auftragnehmer irre Gewinne machen. Nicht übermäßig, ja, aber ordentlich gewinnen. Das ist ja Ziel auch des IPA-Modells, aber eben so transparent, dass jeder das auch sehen und prüfen kann.
Ja, das ist ja auch so ein bisschen auch betriebswirtschaftlich wenn ich als Auftraggeber, wo ich ja hoffe, dass ich dann auch noch ein paar Jahre Gewährleistung habe bei so einem Projekt, da bin ich ja froh über einen, der, also in einer gewissen Weise auch froh, dass ich dann ein gesundes Unternehmen als Partner habe. Und wenn da einer 1% Gewinn reinschreibt, das ist dann nicht ganz nah an gesund. Ja, also ich will ja auch einen Partner auf Augenhöhe.
Führt es nicht dazu, dass wir vielleicht auch diese Frage, wo wird es Geld verdienen, also wie rechne ich mein Projekt, vielleicht anders betrachten müssen? Weil wenn ich sozusagen dem anderen seinen Gewinn nicht gönne, also manchmal ist es ja vorne teuer gespart, weil es dann irgendwo hinten heraus dann doch in Rechnung gestellt wird oder Kosten anfallen. Was kann man denn denen sagen, die sagen, naja, wenn ich jetzt meinem Geschäftspartner diese Gewinne gönne, dann wird es ja für mich unnötig teurer. Wird so ein IPA-Projekt, hat es die Chance, günstiger zu werden in der Summe, wenn man so zusammenarbeitet, als wenn man gegeneinander arbeitet?
Auf jeden Fall. Also es ist ja, also für die Bauindustrie muss man, oder die Partner muss man ja erstmal sagen, also Planer und Ausführende, in welchem Projekt habe ich schon die Garantie, keinen Verlust zu machen? Das ist ja auch schon mal ein Asset, ja, der Risikosteuerung. So, das ist mal das eine. Und das zweite ist eben, ich habe ja alles selber in der Hand. Ich plane selber, ich definiere die Zielkosten selber mit der Risikorückstellung. Das heißt, ich kann auch meinen Gewinn puffern mit einer Risikorückstellung. Die muss ich natürlich verkaufen. Der muss auch der Bauherr zustimmen. Ne? Ich kann natürlich nicht alles reinschreiben, aber es ist ja transparent und man kann über die Dinge sachlich diskutieren und nicht nur emotional aus dem Bauch. Nehmen wir jetzt 12% oder 13% Risikozuschlag, sondern es sind ja einzelne Positionen, die bewertet sind. Und dann kann ich nachher, wenn dann Risiken sich realisieren oder Schlechtleistungen entstehen und die werden ja auch bei IPA genauso entstehen, kann ich aber auch durch meine Reaktion die Folgen steuern, indem ich Ewigkeiten den Schuldigen suche und den versuche an die Wand zu nageln oder indem ich einfach im Team schnelle Lösungen entwickle für das Problem und weitermache. Ja. Und also das heißt, ich habe es ja auch weitestgehend in der Hand, wie das Projekt ausgeht. Und ich glaube aber, was ich oft diskutiere und das ist wirklich ein Punkt, ist eher dass diese Planungsphase, ne? die Phase, wo sich die Allianz bindet, sich organisiert und dann eben in die Planung einsteigt, um dann Zielkosten ermitteln zu können. Da brauchen wir insbesondere natürlich auch von der Bauseite sehr viel Know-how, sehr viel Planungskompetenz, Projektmanagementkompetenz und so weiter. Und da suchen wir wirklich nach den Einhörnern der Mitarbeitenden, ne? So. Mhm. Und diese Einhörner, die wurden natürlich in den letzten Jahrzehnten systematisch abgebaut. Die gibt's kaum noch, ja. Und da, wo es die gibt in den Unternehmen, werden die natürlich gerne in die schlecht laufenden Krisenprojekte gesteckt, weil sie da natürlich viel mehr bewirken können für das Unternehmen, als für einen schlappen Tagessatz in einem IPA-Projekt ihr ganzes Know-how zu verkaufen. Ja? Und also sagte mir mal einer, ne, in einem anderen Projekt hebeln die quasi Millionen im Monat und bei mir kriege ich irgendwie hier bei IPA kriege ich 10.000 Euro für den, ja. So, und dann stecke ich den natürlich lieber in das andere Projekt. Und das ist wirklich eine Herausforderung, die ich auch nachvollziehen kann. Außerdem möchte dieses Einhorn ja am Ende des Tages auch einen Bonus verdienen im Unternehmen. Und wenn er aber erstmal ein Jahr keinen Umsatz macht, weil er ja nur für einen Tagessatz ein bisschen berät, da muss man auch kreative Lösungen finden, um das nicht zur Hürde werden zu lassen. Und da antworte ich halt auch immer drauf, naja, das ist so, aber dafür kriegt ihr dann nachher den Bauauftrag quasi ohne Wettbewerb, ohne Preiswettbewerb. Ja? Und es ist ja relativ sicher, dass wenn Zielkosten einigermaßen im Budgetrahmen sind, dass ihr diesen Auftrag auch bekommt. Und ihr könnt, und das ist, glaube ich, das wesentliche Asset, ihr könnt eure Kapazitäten wirklich selber disponieren. Ja, ihr könnt einplanen, wann schicke ich wen wohin, wann bestelle ich was und so. Und ihr seid nicht davon abhängig, dass ihr irgendwo in einem öffentlichen Auftrag den Zuschlag bekommt und 12 Wochen später meldet sich einer und sagt, nächsten Montag geht's los auf der Baustelle. Ja, sondern man kann es selber disponieren und planen. Und ich glaube, das ist auch was die Bauseite auch sehen muss, dass das ein enormer Vorteil ist. Bevor
Martin, dem brennen schon ein paar technische Themen, glaube ich, auf der Seele, aber ich habe noch eine Frage. Wir haben ja einen großen Druck an doch komplexen Bauprojekten, um unser Land wieder auf den Stand zu bringen, würde ich mal sagen. Und da ist ja das Thema Zeit auch ein kritischer Faktor. Ja, wir brauchen, also große, komplexe Projekte können wir sehr gut, sehr lange bauen in Deutschland. Nicht innerhalb der Kostenrahmen, aber wir können uns lange damit beschäftigen. Kann uns IPA dabei helfen, da schneller zu werden? Nicht nur, sag mal, mit den Ressourcen effektiver, effizienter umzugehen, sondern wirklich auch schneller zu werden in dem Ganzen?
Ja, spannende Frage. Unterm Strich auf jeden Fall. Ja. Man muss aber aushalten, dass die frühe Phase viel länger dauert als konventionell. Und das ist schwer vermittelbar, muss man sagen. Also ich trete ja oft so Workshops an, dann machen wir mal so einen Rahmenterminplan auf. Ich muss ja dann erstmal einen IPA-Coach finden, ich muss einen Arbeitspsychologen finden, ich brauche einen Wirtschaftsprüfer, ich brauche einen Baukostensachverständigen, ich brauche dies, brauche das, brauche jedes, kostet als Geld, kostet als Zeit, bis ich die alle geonboardet habe. Dann muss ich eine ordentliche Bedarfsermittlung machen, ich muss mal einen Kostenrahmen aufstellen, ich muss die Vergabeverfahren für die IPA-Partner designen und so. Da geht echt Zeit ins Land. Dann diese Vergabeverfahren. Wir haben in Hamburg Sanierung der Bundeswehr-Uni, Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr, ein Campus-Sanierung für gut eine Milliarde Investitionsvolumen. Da hat der Bauherr 9 IPA-Partner gesucht. Das muss man sich jetzt mal vorstellen. Das sind 9 Verhandlungsverfahren, mehrstufig, die ich fast parallel machen muss. Aber ich kann sie eben nicht genau parallel machen, weil ich muss das ja auch irgendwie terminlich hinbekommen. Das heißt, die macht man gestuft. Das heißt, dieser ganze Vergabezeitraum dauert lange. Dann kommen die zusammen, kennen sich nicht, kennen das Projekt nicht, kennen die Co-Location nicht, wissen sie nicht, wie sie arbeiten, wie rechne ich hier jetzt was ab, wo lege ich meinen Bleistift hin, was weiß ich. Also tausende von Fragen, bis die erstmal ins Arbeiten kommen. Dann kommt diese Phase Zielkostenermittlung, die ist quälend lang. Ja, weil natürlich sind die ersten Zielkosten, die die Auftraggeber vorlegen, weit jenseits dessen, was man sich irgendwie vorstellen kann. Und das muss dann bis zu, ich habe jetzt ein Projekt, 9. Iterationsschleife sind wir jetzt bei den Kosten und gucken, dass wir jetzt langsam ins Ziel kommen. So, das dauert alles quälend lang. Die Erfahrung ist aber und auch die klare Erwartung, wenn dann die Zielkosten einmal eingeloggt sind, dann nimmt das eine atemberaubende Geschwindigkeit auf, weil ich mich nämlich nicht mehr aufhalte mit Schuldigen suchen, Fehler der anderen dokumentieren, Bedenkenhinweise, Behinderungsanzeigen und so weiter, sondern ich baue einfach. Ja, ich plan fertig und baue einfach. Und da geht's dann rasend schnell. Und das bestätigen alle Projekte. Und ich glaube, die Gleichung ist halt, was muss ich miteinander vergleichen? Ich müsste konventionell eigentlich auch viel mehr in die Projektvorbereitung stecken, um gute Projekte zu haben. Ja. Weil ich das nicht tue, werden die hinten raus schlummen. Ja, und das vermeidet IPA. Also ich habe ein gewisses Frontloading, das bräuchte ich aber in Grenzen auch bei konventionellen Projekten. Und wenn die Zielkosten einmal vereinbart sind, dann, das zeigen alle laufenden Projekte, geht's rasend schnell.
Das Interessante ist ja, dass es uns in anderen Themen völlig geläufig ist. Wenn Sie als Anwalt in einen Prozess gehen vor Gericht, dann bereiten Sie sich hoffentlich gut vor. Sonst ist vielleicht der Termin auch schnell vorbei, aber nicht so. Ja, aber wenn man gut vorbereitet ist, dann kann es am Ende auch schnell gehen. Und ich glaube, das trifft uns doch überall im Leben. Das ist eigentlich eine ganz normale Weisheit, die wir alle aus unseren normalen Lebensbereichen auch schon mal in beiden Varianten erlebt haben. Wenn man nicht gut vorbereitet ist, Sie haben vorhin die Prüfung in der Hochschule genommen. Das ist ja genauso, die macht man zweimal, wenn man gar nicht vorbereitet ist. Ja, also das ist überall so, man weiß, die Vorbereitung ist aufwendig. Und wir kriegen es dann beim Bauen manchmal nicht so hin. Also da sind wir wieder auch in diesem Kulturthema. Aber Martin, wenn wir da jetzt nochmal tiefer einsteigen, was sind die Dinge?
Ja, ja. Ich würde an der Stelle gerne so ein paar Dinge auch mal fragen. Also im Prinzip hat man ja auch sehr viele Analogien, als wir versucht haben, die Gelehrten versucht haben, das Thema BIM nach vorne zu treiben. Ja, zu sagen, hey, hier ist auch eine große Chance für die Bauindustrie, früher am Tisch mitzusitzen, zu gestalten, die Bauverfahren zu optimieren. Ja, diese klassische Frage, das Was und das Wie zusammenzubringen, also die Objektplanung und die Produktionsplanung auch gemeinsam zu denken, das ist ja auch bei IPA dann ein großer Vorteil. Jetzt ist aber meine Erfahrung, wenn ich in dem Bereich Vorträge gehalten habe, da gibt es dann ganz unterschiedliche Reaktionen, die zum Teil auch abhängig von der Unternehmensgröße sind. Der kleine Mittelstand oder mittlere Mittelstand reagiert ganz anders auf die Idee, dann seid doch mal früher mit dabei und seid planerisch mit tätig. Das Gleiche gilt für die Architektur- und Ingenieurbüros. Auch da, je nachdem, bin ich mit Vertretern von größeren oder mit kleineren. Wie ist denn da das Thema? Weil wir haben ja auch immer, auch zu Recht in Deutschland, den Mittelstand im Fokus, den wir berücksichtigen wollen und auch müssen. Wie ist da die Reaktion auf das Thema IPA, Planungskompetenz, früh mit an den Tisch, anstelle LV bepreisen und fertig?
Ja, also erstmal, das ist ja eine vielschichtige Frage, deswegen auch eine vielschichtige Antwort. Also erstmal, BIM, ich beobachte das genauso. gerade die Bruchstelle zur Baustelle funktioniert eigentlich nicht bei BIM. Der GU, der kriegt zwar das Planungsmodell, aber zur Massenermittlung verlässt er sich darauf nicht, sondern macht sein eigenes. Ne? Und also da haben wir eine klassische Sollbruchstelle, und von der Bruchstelle zum Betrieb will ich ja gar nicht sprechen. Also das hat ja noch nie einer gesehen, in Wahrheit, in der Lebenswirklichkeit. Ne? Und hinzu kommt dann, dass natürlich die Auftraggeberseite auch oft nicht über die nötige Kompetenz verfügt und dann sich von windigen Beratern so 100-seitige AIAs schreiben lässt, wo alles drinsteht, aber nicht das, was ich brauche. Nämlich, welche Anwendungsfälle will ich eigentlich? Ja, dann kreuzt man mal lieber alle an, weil ist ja egal, ob es mehr kostet. Und wenn wir natürlich so mit BIM arbeiten, kann das nichts werden. Und IPA hat da einen Riesenvorteil, weil erstens kann ich die Allianz nach Vertragsschluss selber entscheiden lassen, welche Anwendungsfälle sie denn beherrschen und für dieses Projekt für sinnvoll halten. Und wenn einer einen bestimmten Anwendungsfall, eine Softwareversion oder irgendwas nicht beherrscht, dann kann ich den bei einem Großprojekt, weil es ja alles nach Selbstkostenerstattung ist, kann ich den auch entsprechend ausbilden. Ja, ich sage, okay, ich kaufe dir die Lizenz, ich bilde deine Leute fort. Hauptsache, wir arbeiten hier alle im gleichen Modell. Und die Leute erkennen auch, dass BIM, also bei IPA, dass BIM mehr ist als eine reine Planungsmethode, sondern es ist ja eigentlich ein Kommunikationstool. Ich spreche mit anderen über technische Lösungen. Und nicht, ich sitze in meinem Kämmerchen und mache jetzt anstatt der CAD-Software, mache ich jetzt das BIM-Modell auf. Das ist, da spielt BIM überhaupt nicht die Stärken aus, sondern dann, wenn ich eben im Team am Modell Dinge diskutiere. Und dann wäre es natürlich am schönsten, wenn alle ein Modell haben. Da sind wir bei IPA auch noch nicht so weit. Ne? Also die Diskussion BIM wird auch bei IPA geführt. Aber das Schöne ist, es sitzt nicht am Anfang einer da wie der Auftraggeber und definiert das, sondern die Allianz definiert sich das selber anhand des Projekts, anhand der Fähigkeiten der Beteiligten. Ich sag mal, Infrastruktur ist auch noch ganz anders unterwegs als Hochbau in dem Bereich. Ne? Und macht halt das, was möglich ist und sinnvoll ist. Und ich wage die Prognose, BIM wird erst durch IPA richtig explodieren. Ja, weil da alle tatsächlich mal die Vorteile hands-on auch sehen. Und da kann der Ausführende auch dem Modell vertrauen, weil er hat es ja mitgebaut, dem Planungsmodell.
Da hätte ich jetzt nochmal einen Gedanken. Es steht jetzt ja der Tag der Bauindustrie wieder an in Berlin. Und wenn wir Sie jetzt einladen würden für so einen spontanen Vortrag, da sitzt viel Politik, ist im Raum, viele unterschiedliche Bauunternehmen oder viele Köpfe von diesen Bauunternehmen sind da, und Sie könnten denen mal 10 Minuten lang erzählen, was Sie denn tun sollten, damit wir vorankommen mit dem ganzen Thema. Was würde denn auf der Wunschliste stehen?
Naja, auf der Wunschliste würde stehen, nicht IPA immer zu hinterfragen, können wir das wirklich und was hat das für Folgen und wie schlimm, welche Risiken habe ich damit, sondern erstmal sich zu fragen, und zwar ehrlich zu fragen, ist es wahnsinnig effizient, wenn wir so weitermachen wie bisher? Ja, also mein schönster Vergleich auf der Flugebene ist immer, konventionell steuern wir unsere Projekte über Druck. Wir versuchen, Druck auf andere auszuüben mit Vertragsstrafen, Schadensersatz, Mängelanzeigen, Behinderungsanzeigen, Mehrkostenanzeigen, die ganze Folterkasten. Und Druck erzeugt Gegendruck, das kennen wir alle. Ne? Und dass sowas nicht funktionieren kann, ist aus meiner Sicht irgendwie offensichtlich. Ne? Und da gibt es ein schönes Interview mit Götz Werner, dem Gründer von DM. Der hat mal gesagt, im Leben braucht man keinen Druck. Wer fliegen möchte, braucht Thermik. Flugzeuge fliegen, weil Sog aufgebaut wird. Ich selbst bin Vater von 7 Kindern, die reagieren alle nur auf Sog. Kunden, die bei uns kaufen, kommen, weil sie Sog verspüren, nicht weil man ihnen in den Hintern tritt. Die Sache mit Druck ist ein Irrtum, den der Teufel erfand. Und das bringt es aus meiner Sicht, ich hatte es jetzt abgelesen, super, aber ich kann was auswendig. Ich finde, das bringt es so auf den Punkt. Ne? Ich muss doch die Leute begeistern für mein Projekt. Und wenn die mich hinschleppen, nur weil hier die höchste Vertragsstrafe droht, ja, dann kann das doch kein gutes Projekt
jetzt werden. Jetzt setze ich die Frage nochmal fort. Sie sind jetzt ja ein glühender Verfechter auch dieses Themas. Sonst würden Sie sich damit ja nicht so intensiv beschäftigen. Das gilt ja aber auch nicht für alle der Kolleginnen und Kollegen. Wie begeistern wir denn die Anwaltszunft für diese Thematik, die ja auch ein ganz wichtiger Hebel bei dem ganzen Thema ist? Ja, was sagen Sie denn den Kollegen, die sagen,
leider,
Mensch,
muss man sagen.
Wenn Sie sich näher kennen, Mensch, Heiko, also ihr mit eurem IPA da, das ist doch alles Teufelszeug. Ja, also ich stehe mir auf Kampf.
Ja, ich hab jetzt in einem anderen, in einem Projekt, wo wir es gerade etablieren wollen, tatsächlich von der internen Rechtsabteilung allerdings ein 12-seitiges Zettel mit Bedenken bekommen, ne, warum das alles nicht geht. Das liegt ja so in der Natur der Juristen. Und ganz ehrlich, ich kämpfe das hier auch hausintern bei uns, ne? Also es gibt auf jeden Fall Kollegen, die sagen, hör mal, so ein 500-Millionen-Projekt, wenn das richtig schön schief läuft, da setzen wir Vollzeit 5 Anwälte über 10 Jahre drauf mit Nachtragsmanagement und Bindung und nachher die Klagen und ich weiß nicht was alles. Und mit IPA, da machst du so ein bisschen Beratung bei der Vorbereitung, also ordentlich, ja. Und dann, wenn es einmal läuft, dann rufen die dich vielleicht alle 2 Wochen mal an, dass du mal Kaffee trinken kommst. Das ist wirklich so, ne? Also der Beratungsbedarf von IPA-Projekten ist auch da wieder Frontloading, ja, ist am Anfang hoch und wird dann nachher weniger. Aber da muss ich ehrlich gesagt sagen, appelliere ich an die Berufsehre aller Baurechtsanwälte. Wir wollen doch gute Projekte machen und nicht möglichst viel Streit provozieren, um dann Kasse zu machen, weil das ist nicht nachhaltig, das ist auch nicht Philosophie jetzt unserer Kanzlei, das ist aber auch nicht Philosophie der meisten Kanzleien. Also ich erlebe das schon, dass auch in konventionellen Projekten immer konstruktiver auch verhandelt wird und dass viele auch darauf gewartet haben, das mit IPA auch endlich zu dürfen.
Ich glaube, da sind wir wieder bei Kulturfrage. Es ist ja auch kein Schwarz oder Weiß oder 0 oder 1 am Ende. Wir nicht alle Projekte sind dafür geeignet. So, und ich glaube, da mehr in den Grautönen zu denken und da differenzierter zu werden, das ist, glaube ich, die Aufgabe für alle Beteiligten in der Branche. Ja, genau dieses Spannungsfeld auch vielleicht mal auszudiskutieren, was passt besser wo und hilft uns tatsächlich weiter, wenn wir erfolgreich sein wollen mit dem Projekt. Ja, und das ist am Ende der Erfolg des Anwalts, ist nicht der Erfolg des Projekts, der Erfolg des einen oder anderen Projektbeteiligten ist nicht der Maßstab, sondern eine gesunde Mischung macht es, die dann am Ende eben auch nachhaltiger ist. Martin.
Aber das gilt auch konventionell, ehrlich gesagt. Wenn ich in irgendeiner Krisenbesprechung in einem konventionellen Projekt bin und ich drücke nur die Interessen meines Mandanten durch, dann wird das dem mittelbar überhaupt nichts nutzen. Das wird denen immer wieder auf die Füße fallen. Und deswegen, ich versuche das auch konventionell, dass ich auch die Perspektive des anderen versuche zu verstehen und was den umtreibt, weil das wirklich jemand verbrecherische Ziele verfolgt. Das ist ja der absolute Ausnahmefall. Denn meistens haben die Leute sehr legitime Ziele, die sie nur vielleicht nicht gut kommunizieren können. Und das rauszukitzeln, das ist eigentlich die wahre Verhandlungskunst.
Und Christian, ich glaube, ich bin jetzt kein Berater für Rechtsanwaltskanzleien, aber ich glaube, vor dem Hintergrund der Konkurrenz durch KI und Co., ja, glaube ich, dass ein Rechtsanwalt gut darin beraten ist, zu sagen, ich widme mich auch diesen Themen, weil ich glaube, bei IPA und projektbegleitender Beratung kann viel mehr die Stärke des Rechtsanwalts rauskommen, als bei, wir helfen dir jetzt, das Nachtragsschreiben perfekt aufzusetzen. Weil ich glaube, da gibt es dann mittlerweile schon wieder die ein oder andere IT-getriebene Konkurrenz. Und ich glaube, in einem IPA-Projekt, in der Vorbereitung, den Rechtsanwalt durch die KI zu ersetzen, das wird noch lange dauern. Aber im konventionellen Bereich, glaube ich, macht es Sinn, sich da auch vielleicht als Juristen zu hinterfragen, können wir unsere Stärken, auch die empathische Komponente, die Beratungskompetenz da einbringen. Also ich glaube, dass das auch für Rechtsanwaltskanzleien eine große Chance ist, sich da ein Stück weit anders zu orientieren.
Auf jeden Fall, ja.
Jetzt würde ich gerne mal fragen, wir haben gesagt, es bietet unfassbar viele Chancen, gerade für die großen Projekte. Jetzt sind ja schon ein paar Jahre ins Land gegangen, wo auch Projekte begleitet wurden. Was sind denn so Dinge, woran scheitert, wenn es passiert, so ein Projekt?
Naja, bis jetzt haben wir in Deutschland wenig bis gar keine gescheiterten IPA-Projekte. Was eben daran liegt, also es ist ja so, IPA ist ja nicht konfliktfrei. Also ganz im Gegenteil, da wird gestritten und da wird auch bis aufs Blut gestritten. Aber das System ist eben so austariert, dass sich immer wieder so ein stabiles Gleichgewicht einpendelt. Ne? Also irgendwo sind wir alle da in einem Boot und müssen uns zusammenraufen, um eben den Karren weiterzuziehen. Und das passiert dann meistens auch. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns sehr gering. Und dann muss ich ja auch gucken, wenn ich sage, ein IPA-Projekt ist gescheitert, dann muss ich mich aber erstmal fragen, wie wäre es denn konventionell gelaufen? Wäre es dann wirklich so viel besser gelaufen? Ja, also wenn ich jetzt die Kosten überschreite beispielsweise, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass es konventionell auch das Doppelte gekostet hätte, sehr relativ hoch. Ne? Also die Frage ist immer, was ist ein gescheitertes Projekt? Im Moment, glaube ich, sind wir in Deutschland noch in der Euphoriephase. Ich glaube, keiner
der Beteiligten möchte sich die Blöße geben, so ein Projekt scheitern zu lassen. Deswegen scheitern die im Moment nicht. Das wird irgendwann kommen. Es wird irgendwann gescheiterte IPA-Projekte geben. Aber auch da wieder scheitern kann ich konventionell auch. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist viel höher, dass es konventionell scheitert. Da, wo es vielleicht nicht ganz so rund gelaufen ist in Deutschland bis jetzt, ist teilweise wurden Pilotprojekte aufgelegt, die viel zu klein und viel zu unkomplex sind. Und dann wundert man sich, dass IPA viel Kosten verursacht und wenig Effekt hat. Das ist halt der falsche Ansatz und das ist aber auch eine Schwierigkeit. Wenn ich als Auftraggeberorganisation mich auf den Weg mache und sage, ich probiere jetzt mal IPA, dann ist das natürlich echt schwer, den Gremien zu erklären. Dann nimmst du jetzt mal dein komplexestes, größtes Projekt mit dem größten Verlustrisiko und Reputationsrisiko und so weiter, ne? Und da probieren wir es mal aus. Ja. Ja? Aber nur so wird ein Schuh draus. Wenn ich das nur für einfache Projekte ausprobiere, dann werde ich die guten Effekte
nicht haben. Was muss denn Bauherr mitbringen, um IPA-fähig zu sein, wenn man so will?
Ja, erstmal muss er natürlich also auf allen Ebenen den Willen haben. Und ich sag mal bewusst auf allen Ebenen. Also was ich oft erlebe, ist, dass auf der höchsten Entscheidungsebene IPA favorisiert wird und auf der Projektdurchführungsebene auch. Und alle dazwischen gucken, dass sie Knüppel in die Beine schmeißen, wo sie können. Ne? Weil sie ihre eigene Rolle nicht sehen, weil sie das Projekt nicht verstehen und weiter. Also ich muss alle Ebenen mitnehmen. Ich muss aber auch den Mitarbeitenden vertrauen und ich muss denen auch Beinfreiheit geben. Wenn ich das nicht mache, wenn ich sage, ich schicke einen in so ein IPA-Gremium, der hat dann Vollmacht bis 10.000 Euro zu entscheiden, ja, dann, wie ich es auch schon erlebt habe, ja, dann kann ich heute gleich erst anfangen. Ne? Das heißt, ich muss den Menschen vertrauen, ich muss denen Freiheit geben und die einfach mal machen lassen und dann wird da ein Schuh draus. Also das ist, glaube ich, das A und O.
Wenn wir vielleicht noch eine Nachfrage da, wenn wir also praktisch dann auch IPA-Projekte rechtssicher vergeben wollen, das ist ja auch immer so ein Thema, wie rechtssicher sind wir da, wenn wir sozusagen uns ein bisschen jenseits der gewohnten Muster bewegen, worauf kommt es da an? Wir können da hier ja natürlich jetzt nicht juristisch zu sehr in die Tiefe gehen, aber was sind so die 2, 3 Kernpunkte, die Sie da entgegnen würden, wenn jemand Bedenken hat?
Ja, also sagen wir mal so, ich bin mit der rechtssicheren Vergabe, es gibt so 2, 3 Punkte, wo wir, glaube ich, auf eine nachsichtige Rechtsprechung angewiesen sind, wenn das mal einer challenge. Ne? Also das Thema Losbildung ist ja der heilige Gral in Deutschland. Ne? Ich muss alles so kleinteilig wie möglich vergeben. Bei IPA vergebe ich es kleinteiliger als an einen Totalunternehmer oder an einen Generalunternehmer, ja, indem ich ja Lose bilde. Aber natürlich mache ich keine einzige Werkevergabe. So, ja. Ob ich das gerechtfertigt bekomme im Einzelfall, weiß der Himmel. Ja, also das kann man nur im Einzelfall sehen. Da muss man jedenfalls sehr viel auch Begründungsaufwand betreiben im Vorfeld, um für den Fall der Fälle da abgesichert zu sein. Aber das ist für mich ehrlich gesagt schon fast der einzige Knackpunkt. Ansonsten müssen wir einfach mal erkennen, das Vergaberecht lässt schon immer Wettbewerb ohne Preise zu. Ja, also das ist überhaupt kein Problem. Da steht es aber ausdrücklich in der VGV, in der Vergabeverordnung drin. Ich kann einen Leistungswettbewerb durchführen und ich bezuschlage eben nicht das billigste Angebot, sondern das wirtschaftlichste. Das heißt, das Angebot, was mir die wirtschaftlichste Projektrealisierung erwarten lässt. Und da muss ich eben nicht auf Preis gucken, sondern ich kann eben auf die Fähigkeit der Leute gucken. Und das ist ja der neue Fokus, den wir haben. Natürlich ist es einfacher, wenn ich 5 Angebote bekomme, da 5 Preise nebeneinander zu legen und zu gucken, wer ist der günstigste. Das brauche ich ja nicht zu rechtfertigen. Da brauche ich keine riesen Vergabevermerke zu. Ja, das ist relativ einfach ausgewertet. Das ist bei IPA natürlich ein anderer Angang. Die Dokumentation und eben die Revisionssicherheit. Ne? Und so ein Assessment Center muss eben zum Beispiel professionell begleitet und aufgesetzt werden, damit ich in einem Nachprüfungsverfahren das auch einer Vergabekammer erklären kann, was da passiert ist und warum wir da Fakten werten und nicht irgendwelche Bauchgefühle zum Beispiel. Ne?
Bedeutet also für mich, wenn ich jetzt, sagen wir mal, heute die Folge hört, ein Landrat oder jemand aus dem Bauministerium, vom BLB und der sagt, boah, ich finde das gut, diese Idee EPA, also hohe Führungsebene, und der Landrat sagt, unser Großprojekt, was wir jetzt hier umsetzen, das würde ich gerne IPA-basiert machen, der geht bei sich in die Bauabteilung und da macht er die erste Tür auf und da ist einer, der hat sich noch nie damit beschäftigt, ja, und der sagt, geht nicht, weil wir machen immer Vergabe nach, der Billigste kriegt es. Ansonsten ist das VBA alles nicht konform. Also dem könnte man sagen, das geht. Ja, auch für die öffentliche Hand. Man muss halt ein bisschen Mühe reinstecken, aber es geht.
Es geht sogar gerade für die öffentliche Hand. Kommen wir vielleicht gleich noch. Ich frage mich immer, warum die Privatwirtschaft gar nicht so auf IPA aufspringt. Ich habe da so ein paar Überlegungen, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Also die öffentliche Hand, das ist alles abgeprüft. Es geht vergaberechtlich, es geht haushaltsrechtlich. Ich kann sogar Fördermittel einbinden. Wir haben jetzt das erste Krankenhaus-Neubauprojekt als IPA mit dem Förderklinikum in Flensburg, wo das eine klassische Förderung ist. Also das ist alles geprüft. Es gibt diese ein, zwei Punkte, wo man sich echt Mühe geben muss, die ich gerade genannt habe, aber auf jeden Fall, ja, es geht auch steuerrechtlich, es geht also unter versicherungsrechtlich, es geht unter allen rechtlichen Gesichtspunkten.
Dann glaube ich, ist ja gerade, also ich weiß noch, das ist jetzt schon ewig her, wir haben ja über das ein oder andere gescheiterte öffentliche Großprojekt in den letzten 20 Jahren sprechen können, auch entlang des Rheins, und da muss man ja sagen, haben wir immer so ein bisschen neidisch, auch in Skandinavien gibt es ja zum Beispiel solche Taskforces, Großprojekte von der öffentlichen Hand. Aber solche Themen, die könnte ich ja im Prinzip auch dadurch lösen, dass ich sage, okay, für Großprojekte öffentlich gehe ich an IPA, weil ich ja dann automatisch ein Expertenteam bilde, zusammengesetzt aus allen Beteiligten. Also ich hole mir ja ohne Gemaggel und Gemausche die Kompetenz der Ingenieurbüros, der Architekturbüros, der Bauunternehmen mit rein in der frühen Projektphase, ohne dass ich mich vergaberechtlich irgendwie jetzt da verhebe. Also dementsprechend glaube ich, ist es gerade für die öffentliche Hand, wie Sie auch gesagt haben, eigentlich der Gamechanger, gerade bei den Projekten, die die öffentliche Hand halt aufgrund der personellen, strukturellen Besetzung oft halt auch nicht wuppen kann, nämlich die Großprojekte. Weil dann macht dann der eine Mitarbeiter in der öffentlichen Hand einmal in seinem Leben ein Großprojekt und steht dem Projektleiter gegenüber, konfrontativ in der klassischen Projektabwicklungsform, denn nichts anderes macht als Großprojekte. Und ich glaube, gerade dafür ist es eine ideale Lösung.
Ja, nun, man muss auch da wieder ein Aber. Was ich auch teilweise erlebe in der Praxis ist, dass Organisationen, also öffentliche insbesondere, sagen, ich muss jetzt auch mal ein IPA-Pilotprojekt machen, für Projekte, wo es gar nicht so richtig passt. Es gibt ja auch Varianten von IPA. Also in Österreich beispielsweise trauen ist das falsche Wort, aber machen die noch wenig voll IPA, sondern machen zum Beispiel, lassen den Zielpreis im Vergabeverfahren ermitteln, ne, und werten das auch. Bei uns wird das ja nach dem Zuschlag erst gemacht. Es gibt also durchaus Varianten und wir haben in einem sehr, sehr großen Brückenprojekt, was demnächst ansteht, hatten wir jetzt den Auftrag, auch mit Bauingenieuren zusammen das optimale Projektabwicklungsmodell für dieses Projekt zu finden. Und es war nicht IPA. Also wir haben es aufgeteilt und in Teilen ist es IPA, aber in Teilen sind es auch Modifikationen davon. Und wichtig ist immer erstmal, sein Projekt zu analysieren. Was sind meine Ziele mit diesem Projekt? Was sind die Rahmenbedingungen, die ich verändern kann? Und was sind vor allen Dingen die spezifischen Risiken dieses Projekts? Und dafür suche ich mir dann ein optimales Abwicklungsmodell. Das wäre schon wichtig, weil einfach nur so aus dem Bauch, wir wollen es mal machen, das muss nicht unbedingt gut gehen. Ja. Aber auf jeden Fall, wenn man sich dafür entscheidet, rechtlich geht das alles. Und erfahrungsgemäß ist es so, ne, was ich ja eingangs schon mal gesagt habe, wenn ich den Tisch abräume und sage, wir denken jetzt mal neu, dann lässt sich das auch viel schneller durchsetzen, so ein Projekt auch verkaufen in der Politik, in der Rechtsabteilung, was auch immer, als wenn ich nur Teile modifiziere der bisherigen Strategie.
Jetzt haben wir schon kurz nach Österreich geschielt, wenn wir nochmal weiter international schauen, was können wir da lernen aus anderen Ländern? Gibt es da irgendwo Vorbilder, wo Sie sagen, da sollten wir uns noch mal den einen oder anderen Paragraphen abschreiben sozusagen oder bei uns adaptieren?
Ja, das wurde ja alles gemacht. Ne? Also wir Deutschen, das sieht man jetzt auch wieder bei IFA, wir sind extrem gründlich. Das heißt, also ne, Australien heißt es ja Alliancing, in Amerika Integrated Project Delivery und da mit den ganzen Verträgen haben wir uns intensiv beschäftigt. Und haben schon versucht, da das Beste für uns raus zu extrahieren und zu übernehmen. Wobei man eben sagen muss, ich habe auch eine Zeit lang mal in einer amerikanischen Kanzlei gearbeitet und da ist sowieso der Eindruck hängen geblieben, dass die viel mehr an der Oberfläche arbeiten und es einfach mal probieren und mal gucken, was passiert. Ja, und wir müssen alles jeden Fall durchdeklinieren, was könnte, und machen das dann auch und denken Dinge einfach zu Ende.
Mir liegt das mehr, muss ich sagen, auch, ne, persönlich jetzt, sodass ich glaube, wir sind sogar schon möglicherweise hier und da einen Schritt weiter. Was die Regelungen betrifft, was wir gucken müssen, ist, dass wir die Praxiserfahrung aus dem Ausland aufsaugen. Ne? Wie verhalten sich Menschen, wenn ich bestimmte Anreize setze? Weil das machen wir hier noch viel aus der Theorie raus. Und ob das wirklich funktioniert, das wissen halt die Australier, die Amerikaner. Also Beispiel, es ist ja unheimlich schön, Selbstkostenerstattungsprinzip mit Zielpreis und Bonus-Malus und so weiter. Das versteht vielleicht auch die Projektleitungsebene, aber versteht das auch der Polier auf der Baustelle? Oder kommt bei dem nur an, oh ja, ich habe gehört, hier der Bauherr zahlt alles, also jetzt stellen wir mal einen Bagger mehr aufs Baufeld, ja? So, wie kommuniziere ich diese Anreizsysteme auch innerhalb meiner Organisation? Das sind Sachen, das sind keine im Kern juristischen, sondern das sind Sachen, die ich eben aus der Praxis aus anderen Ländern lernen kann. Und was uns unheimlich geholfen hat, sind die FIMMen, weil die FIMMen tatsächlich IPA schon seit vielen Jahren betreiben und das auch sehr offen auswerten und kommunizieren. Da gibt's also offizielle Statistiken, Auswertungen. Die haben über 100 abgerechnete IPA-Projekte, die sie schon analysiert haben. Und die haben uns vor allen Dingen gezeigt und auch Mut gemacht, es geht auch unter europäischem Vergaberecht, ne? Weil die haben ja letztlich das gleiche Vergaberecht wie wir im Kern. Und die haben es trotzdem gemacht. Und das war auch damals so der Flaschenöffner, wo alle gesagt haben, na gut, wenn sie finden können, dann müssen wir es eigentlich auch können, Vergaberecht.
Ich würde mal gerne so ein paar prägnante Sätze formulieren, die dann vervollständigt werden müssen. Das machen wir also auf der Zielgeraden des Gesprächs und mal schauen, was dann am Ende dabei rauskommt. Ich würde mal mit dem ersten starten, ganz allgemein. IPA ist die Zukunft, weil
wir nicht mehr so weitermachen können wie bisher, weil das meistens oder oft im Chaos endet.
Bauprojekte müssen kooperativer abgewickelt werden, weil
wir jetzt schon den Personalmangel spüren und der sich noch weiter verschärfen wird und wir einfach zukünftig keine Leute mehr finden, die 40-50% ihrer Projektzeit mit Streit verbringen wollen.
Ich wünsche mir für die Zukunft des Projektaufsatzes, dass
man die Zeit investiert, bevor man Grundrisse oder Ansichten hat, die man den Gremien und der Zeitung präsentieren kann und bevor man valide Kosten hat, das eigene Projekt sorgfältig zu analysieren und sich zu überlegen, wie möchte ich das umsetzen und das dann auch sorgfältig vorbereitet, um das dann nachher auf der Zeitschiene wieder reinzuholen.
Und dann zum Abschluss, weil wir auch jetzt ja viel über die öffentliche Hand gesprochen haben, mein Wunsch, meine Forderung an die politischen Verantwortlichen in Deutschland sind,
das zu ermöglichen. Also wir müssen gar nicht so viel am Recht ändern. Ne? Also natürlich wäre es einfacher, wenn wir den Losgrundsatz für IPA-Projekte ein bisschen lockern würden im Vergaberecht. Aber das sind eher so kleinere Stellschrauben. Also es gab mal einen schönen Aufsatz in einer baurechtlichen Fachzeitschrift, was wir im Vergaberecht alles für IPA ändern müssen. Und da kam irgendwie nur raus, die Pflicht, die VBG anders vollständig zu vereinbaren. Ja, das ist natürlich bei IPA nicht. Also die Politik muss das eher unterstützen, muss mutig sein, neue Wege zu gehen und sich wirklich fragen, ja, welche Mehrrisiken gehe ich denn wirklich ein gegenüber einem konventionellen Projekt, wo ich ja fast schon sicher bin, dass es scheitert.
Wir haben jetzt ja 5 Jahre Pause gehabt, Podcast-Pause sozusagen, ja, wenn wir jetzt und haben zurückgeblickt und festgestellt, es ist mehr IPA geworden. Wir sind dabei, uns fehlen noch so ein bisschen die Erfahrungswerte, aber die Projektzahl nimmt zu. Wenn wir bei dem Rhythmus bleiben in 5 Jahren, wie würden wir dann den Podcast beginnen? Was hat sich dann getan?
Ja, also ich glaube, IPA wird hoffentlich sich mehr standardisiert haben. Im Moment erfinden wir das ja jedes Mal neu, weil jedes Projekt anders ist, jeder Auftraggeber anders ist, jeder Markt auch ein bisschen anders ist. Also ich hoffe auf mehr Standardisierung. Ich hoffe auch auf breitere Wissensverbreitung, also gerade auch bei den Anwälten, weil es ist im Moment noch nur eine kleine Truppe, die sich das zutraut, was schade ist. Also wir müssen die Leute befähigen, IPA auch zu durchdringen.
Und ich hoffe halt einfach, dass wir so eine Art Trickle-Down-Effekt haben, ne? Dass wir also gute IPA-Projekte auch als quasi ja Anschauungsmaterial haben und andere sich dann vielleicht zumindest bestimmte Dinge daraus abschauen, nämlich dass man auch mit Spaß so ein Bauprojekt abwickeln kann und nicht nur gegeneinander. Ne? Und dass sich das dann eben trotz der Unterschiede in den Vertragsstrukturen auch in konventionellen Projekten bemerkbar macht. Und ich glaube, die Chance ist relativ hoch.
Wie begeistern Sie die jungen Anwälte, die in die Kanzlei kommen, in ihre Abteilungen, in ihren Bereich zu gehen und nicht zu den Kollegen, die sagen, Ellenbogen sind auch ganz gut?
Die brauche ich überhaupt nicht zu begeistern, weil die verstehen das, also wenn die noch nicht nach von 10 Jahren Baurecht versaut sind, dann verstehen die gar nicht, wie man so Projekte abwickeln kann, ne? Sondern, also wie konventionell, ne? Sondern, also für die ist das quasi selbstverständlich. Schwieriger ist es wirklich, die gestandenen Schlachtrösser hier zu überzeugen, dass das die Zukunft des Bauens ist.
Also das Thema hat schon Sog, wenn man so will. Ja, also der Herr Werner hat da schon recht gehabt. Sie erzeugen Sog mit dem Thema.
Man erzeugt auf jeden Fall Sog. Und ich meine, das sieht man ja auch, wenn man jetzt ist ja im Juli wieder die IPA-Konferenz des IPA-Zentrums in Berlin, da kommen über 500 Leute und sind begeistert, eigentlich wollen es machen. Ne? Also es ist ja schon auch in der Szene ein Sog. Ich merke das auch bei Bauingenieuren. Es ist halt nur immer in der konkreten Umsetzung. Wenn ich auf einmal sowas auf dem Tisch habe und muss das jetzt freigeben als Rechtsabteilung eines großen Landesbetriebs oder sowas, ja, dann wird es halt hart.
Also wir nehmen mit, neben Bauvergnügen als Perspektive, vor 5 Jahren haben wir jetzt den IPA-Sog als neuen Hashtag praktisch dann dazu. Mal schauen, was dann der dritte Begriff in 5 Jahren wird, den wir dazu entwickeln. Vielen Dank für die Einblicke, Ausblicke und auch das Mut machen, ein bisschen mutiger zu sein. Das tut uns, glaube ich, gut an der Stelle und die Grauschattierungen zu sehen und die Chancen zu sehen und nicht immer nur die Risiken zu sehen. Vielen Dank, Herr Professor Fuchs.
Vielen Dank auch von meiner Seite.
Und vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und ich komme auch gerne früher wieder als in 5 Jahren, weil in 5 Jahren werden Sie wahrscheinlich hier mit der Fuchs-KI sprechen. Ja. Da bin ich ja schon
Dann sitzen wir alle drei und nehmen ein schönes Kaltgetränk und lassen die KI dann das Gespräch führen. Da haben wir es geschafft. Ja. Also vielen Dank, alles Gute und gerne auch früher.
Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft Bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen und natürlich darüber, wenn ihr den Podcast bei einem Podcast-Provider eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald.